Ja, ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie die Reaktion meiner Predigt heute ausfällt. Ich habe mir mal schon sicherheitshalber den Gurt umgelegt und einen Strick hier liegen. Und dann kann ich mich vielleicht auf dem Kirchturm retten oder so. Ne? Das wäre ja vielleicht was. Dass ich eine Abstürze. Ne? Nee, keine Sorge. Wobei, keine Ahnung. Ich habe eigentlich mit euch heute was anderes vor. Ein bisschen einengt hier, aber das geht schon. Jetzt geht es nämlich mit euch um ein ganz anderes Thema. Wer, ist jetzt Gedächtnistraining, ne? Wer von euch kann sich noch erinnern an dieses Thema, an diese zwei netten Ladies? Oh, da gibt es noch einige. Letztes Jahr hatte ich mal darüber geredet, Pilgern auf dem schmalen Weg. Und wir sind gemeinsam, haben wir hier in dieser Kirche die Zugspitze erklommen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ne? Und da gab es einige, schwierige Stellen zu überwinden. Da gab es zum Beispiel eine wunderbare Klause, so eine wunderbare Einkehrhütte. Die haben wir aber liegen gelassen, wir sind weiter. Ne? Und dann gab es so ganz steinigen Grat, Absturzgefahr. Und am Ende waren wir am Gipfelkreuz. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß nicht, wen das dieses Jahr in seiner Urlaubszeit motiviert hat, zu sagen, das packen wir mal, ne? Dieses Jahr gehe ich auf die Zugspitze. Dieses Jahr gucken wir uns mal an, wie das von da oben aussieht. Ich habe gedacht, wir müssen langsam mal den Fortsetzungskurs, den fortgeschrittenen Kurs mit euch heute machen. Deswegen habe ich heute auch mich mal hier so richtig in Montur gebracht. Heute fortgeschrittenen Kurs für den echten Bergsteiger. Aber weiter unter dem Thema Pilgern auf dem schmalen Wege. Und heute ist das Thema schmale Pfade, schwindelerregende Höhen. Also, vielleicht muss ich ja dem einen oder anderen das mal ausleihen während der Predigt, dass er sich mal anschnallt. Heute geht es um die Absturzgefahr. Hab mal ein Geschichtchen gehört, ne? Treffen sich zwei, so Bergsteiger haben ja immer viel zu erzählen, ne? Treffen sich zwei Bergsteiger an einer Gletscherspalte. Gletscherspalte ist um Gletscher, ne? Ist klar, geht, ist nicht hier das, was ich am Bauch manchmal habe, die Gletscherspalte, sondern es geht dann ganz tief runter, ne? Gletscherspalte. Und zwei Bergsteiger gucken, wie es tiefster ist, und da sagt der eine, du, letzte Woche war ich schon mal hier an der Ecke. Da war ich mit einer Gruppe, mit einer Wandergruppe, und da ist unser Bergführer abgestürzt, da in die Gletscherspalte. Und da sagt er, ja, pff, sag mal, das erzählst du mir so einfach hier? Da bist du nicht geschockt? Sagt er, ach, das macht nichts, der war schon uralt, ne? War nicht mal die neueste Ausgabe und ein paar Seiten haben auch schon gefehlt. Ist gut, wenn es nur der Bergführer in Form eines Buches ist. Das ist für Intelligente, muss man nachdenken, genau. Aber es ist gut, wenn es nur das Büchle ist, der Bergführer, wie ich da hochkomme, schwieriger wird es, wenn ich selber in der Gletscherspalte stecke und nicht mehr rauskomme. Und heute wollen wir uns mal auf den Weg machen, wie komme ich auf den Berg? Wisst ihr, ich habe eins festgestellt, es gibt zwei Sorten von Wanderern. Es gibt die eine Sorte, das ist der klassische, vielleicht auch Berliner oder Norddeutsche. Wir haben ja einen, der nach Norddeutschland gewechselt ist, der Uwe. Schön, dass du hier bist. Der Norddeutsche, das ist der klassische Flachland-Tiroler. Der quält sich, wenn das überhaupt tut, den Berg rauf, kehrt da oben in die Wirtschaft ein und fährt mit der Seilbahn wieder runter. Da ist er aber schon gut dabei. Die meisten fahren Seilbahn hoch, Viertelstunde geguckt, paar Fotos gemacht, wieder runter. Ne? Das ist so der Flachland-Tiroler. Die andere Sorte von Menschen, für die ist eigentlich die Bergbesteigung nur die Zwischenstation. Weil eigentlich wollen die gar nicht auf den Berg, sondern wenn die auf dem Berg sind, dann sehen die auf einmal, meine Güte, das geht ja viel, viel weiter. Die meisten Berge, wer mal in den Alpen war, da ist nicht nur so blub, Berg und dann wieder runter, sondern es fängt ein riesiges Eldorado von Höhenwegen an. Und du kannst von da oben aus wandern, besser gesagt klettern, solange deine Füße dich tragen, solange deine Kunst es kann, bis es dunkel wird. Dann wird es noch schwieriger und gefährlich. Und ich habe mal die Einladung von so einem Höhenweg dieses Jahr, ja, habe mich mal einladen lassen von den Bergen. Und bin bei so einem Höhenweg gewandert, besser gesagt rumgekraxelt. Mit Wandern kann man da nicht mehr viel reden. Das ist eher so eine Kraxeltour, wo du die Hoffnung haben musst, auch wieder runterzukommen. Wisst ihr, das ist so der Anfang. Da geht es noch ganz gut. Aber du siehst, das ist nicht mehr so der richtige Wanderpfad. So ein kleiner Weg, links und rechts geht es abwärts. und du merkst, oh. Und ich habe so gedacht, ich habe vorher mich vorbereitet, ganz viel gewandert, dass ich Muskeln habe und so weiter und so fort. Und als ich dann da oben war, merkte ich, das ist gar nicht so eine Frage von dicken Oberschenkeln, sondern das ist eine Frage der Psyche. In jedem Reiseführer stand, diesen Weg können Sie nur machen mit Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit stand immer Voraussetzung, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Und ich dachte so, naja, schwindeln tue ich wenig, ne? Also so, hab's immer mit der Wahrheit und tatrig bin ich auch noch nicht, ich kann noch richtig oft reden. Aber als ich dann da oben stand, da wusste ich, was damit gemeint ist, mit Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Wenn du auf 2700 Meter da oben langläufst, dann weißt du, was Schwindelfreiheit und Trittsicherheit ist. Und dann weißt du auch, was es ist, wenn du es nicht hast. Genau. Ich merke, das Eigentliche ist dann gar nicht mehr, da oben geht es fast immer gerade lang. Das Eigentliche, wenn du mal da oben bist, so viel Kalorien verbrennst du da nicht mehr. Aber das Eigentliche ist, dass deine Psyche mitspielt. Wenn du unter dir den Abgrund siehst und du merkst, ups, ein Schritt in die falsche Richtung und dann war ich mal auf dem Berg gewesen. Wenn du anfängst, dann zu hängen, hatte ich auch mal. Und auf einmal merkst du, wie die Panik, wenn man anfängt zu überlegen, wenn du auf einmal überlegst und denkst, was mache ich hier eigentlich, ne? Was mache ich hier eigentlich? Wenn du merkst, wie so die Panik von den Zehenspitzen so hochkriegt, ne? Dann ist es eigentlich zu spät. Wenn du kannst, kannst du noch die Bergwacht anrufen, dass sie sich mit dem Hubschrauber runterholen. Aber das war's dann. Da ist dann nicht mehr viel zu machen. Das Eigentliche hier ist die Psyche. Und deswegen merke ich, man muss sich vorbereiten. Man muss sich vorbereiten. Ohne Vorbereitung in der Psyche geht das nicht. Und wisst ihr, ich glaube, für unseren Glaubensweg, wenn wir ihn mal gegangen haben, wenn wir mal angefangen haben, Jesus zu leben, geht es um genau diese zwei Eigenschaften, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Geistliche Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Das kann man nur bedingt trainieren. Jesus sagt deswegen, ganz zum Schluss sagt er, seid sicher, keine Panik. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er auf euch gekommen seid, wenn er auf euch gekommen ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich glaube, wenn wir Jesus diesen schmalen Weg hinhergehen, dann reicht eine Bibelstunde, ein Bibelstudium nicht alleine aus. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne dem wirst du irgendwann die Trittsicherheit verlieren, wirst schwindlig werden, wirst ihm nicht mehr wirklich hinterherfolgen können. Weil der Weg mit Jesus ist eben nicht ein Highway, wo du langbretterst, sondern das ist eher ein sehr steiniger und auch manchmal enger Weg. Jesus sagt das. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der ins Himmelreich führt. Ne? Das sind nicht viele, die du da siehst. Und ich muss euch sagen, auf dem Weg, ich war der Einzige. Ich habe gar keinen getroffen, die ganze Zeit nicht. 5 Stunden gelaufen, bist ganz alleine. Das hat mir noch mehr Angst gemacht, weil ich dachte, wenn ich hier abstürze, ich finde 3 Jahre keiner, ne? Dann will ich irgendwann wie Ötzi. Ne? 2000 Jahre später graben sie mich dann aus und sagen, Mensch, was war das denn für ein Typ? Ne? Genau. Also, das ist so eine Sache, ne? Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, als gute Pfingstler müsste man ja jetzt, ne? Also, so richtige Pfingstgemeinde, ne? Da ist dann vorne der Pastor und sagt, höre ich ein Amen? Und alle schreien dann Amen, ne? Als guter Pfingstler, als gute Pfingstgemeinde, müsste man ja sagen, wenn es um den Heiligen Geist geht, klar, das ist unser Thema, ne? Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Der müsste eigentlich aus unseren ganzen Knopflöchern rausstrahlen, der Heilige Geist. Die Pfingstlerprüfung, kennt ihr die? Wann bin ich ein guter Pfingstler? Die Pfingstlerprüfung. Wann bin ich das? Ich habe lange mit jemandem diskutiert, der sagte, na klar, wenn du Taufe im Heiligen Geist hast, dann redest du in Sprachen. Das ist ein gutes Zeichen. Oder passieren Zeichen und Wunder. Du betest für jemanden und er wird gesund. Alles tolle Sachen, wünsche ich mir. Aber ich glaube, die Taufe im Heiligen Geist erkennt man noch an ganz anderen Sachen. Die erkennt man an viel tieferen Dingen. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir diesen Weg beschreiten, dann können wir ewig diskutieren, können wir philosophische Anregungen haben, aber wir müssen einen angucken, der den Weg schon gegangen ist. Das ist Jesus. Jesus ist den Weg vor uns gegangen. Wenn er uns auffordert, folge mir nach, ich kann nur jemandem sagen, komm mir nach, wenn ich vorangehe. Ne? Also er sitzt da nicht unten und sagt, du kletter mal da hoch, ne? Der ist schmal und pass auf, dass du nicht runterfällst. Nee, der ist den Weg vorangegangen. Wenn es einer weiß, dann er, wie es geht. Ich will euch mal seine Vorbereitung einfach mal gemeinsam lesen. Die Vorbereitung von Jesus auf diesen Weg. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es sich. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wieder die kurze Frage, Pfingstlerprüfung. Woran erkennt man jemanden, der mit Heiligen Geist getauft ist? An der Sprachenrede, an Zeichen und Wundern? Ich stimme sicher Paulus überein, der sagt, ich wünsche, dass er alle in Sprachen redet. Aber die Bibel sagt mir nochmal was anderes. Da heißt es, siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Wann bin ich mit Heiligen Geist getauft? Wann ist er auf mir, wenn ich das nicht nur hier weiß, sondern wenn mein Herz es weiß, ich bin sein geliebter Sohn, ich bin seine geliebte Tochter und der freut sich über mich. Der findet mich herrlich. Wie viele Christen kenne ich? Viele Jahre war ich selber einer, die reden laut in Sprachen, aber haben das nicht verinnerlicht, dass sie sein sind und dass er sich über sie freut. Wie viele Christen reden in Sprachen und haben immer noch Angst vor der Hölle? Eine dramatische Sache, das passt nicht zusammen. Ich kann nicht mit Heiligen Geist getauft sein und gleichzeitig Angst vor dem Vater haben, dass er mich in die Hölle steckt. Da heißt es in Römer 8, die Stelle möchte ich nochmal lesen, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Söhne. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem ihr ruft, Abba, Vater. Der Geist, jetzt kommt's, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du den Geist Gottes in dir hast, dann weißt, ich gehöre zur Familie. Ich bin sein Kind. Das ist eine einfache Wahrheit. Aber haben wir die in uns? Hast du die in dir drin? Und wisst ihr, ich glaube, ich weiß das aus mir und ich weiß, dass es vielen so geht. Die wissen das zwar. Ja, ich bin Kind Gottes und so. Und dann geht man raus und denkt dann trotzdem, oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Aber es heißt, an dir habe ich wohlgefallen. Gott freut sich über dich. Und wir machen jetzt mal eine Übung. Übungen sind immer gut. Du guckst jetzt mal deinen Nachbarn an und wenn du keinen hast, dann drehst du dich um, Laura, genau. Guckst den mal jetzt in die Augen. Und dann sagst du mal ihm ganz laut, du bist des Vaters geliebtes Kind und er freut sich über dich. Du bist des Vaters Kind und er freut sich über dich. Vielleicht kann man jetzt auch Schluss machen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ne? Vielleicht musst du das 100 Mal heute gepredigt haben. Vielleicht ist es dein Satz. Du musst es hören. Ich glaube, so funktionieren wir Menschen. Wir müssen es hören. Über das Hören kommt Glaube. Du musst es hören. Du bist sein geliebtes Kind. Und der Vater im Himmel freut sich über dich. Der freut sich über dich. Zweite Ausrüstung. Und dann geht's auf den Marsch. Vorbereitung, Ausrüstung. Was macht Jesus, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat? Was lesen wir in Matthäus? Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Dort war er an den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Wisst ihr, mir ist diese Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste dieses Jahr mal ganz, ganz neu, jenseits von allen Büchern und Predigten, die ich gehört habe, aufgeleuchtet. Und vielleicht kannst du dich einlassen, mal so die klassische Auslegung mal zu verlassen und diese Geschichte mal ganz anders zu sehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe früher immer gedacht, Jesus geht in die Wüste, um mal so ein bisschen Kräftemessen mit dem Teufel zu machen. Ne? Ich bin der Sohn Gottes und ich muss mal von Anfang an hier mit der Faust auf den Tisch schlagen. Ne? So Star Wars mäßig und muss ich mal gegen die böse Macht kämpfen und so. Und mir ist aufgefallen, ich glaube eins, Jesus hatte gar kein Interesse am Teufel. Jesus wollte gar nicht den Teufel, weder mit ihm kämpfen, noch sich mit ihm auseinandersetzen. Jesus hat mit dem Teufel einfach nichts zu tun. Nichts, aber auch gar nichts. Ich glaube, nachdem er mit Heiligen Geist getauft war, hat er nur eine Sehnsucht. Ich will einfach weg, weg vom Trubel, weg aus der Welt. Ich will einfach mal Zeit mit dem Vater verbringen. Ich will diese Identität noch mal tiefer in mein Herz bringen lassen. Ich will hören, was der Vater zu mir sagt. Ich will hören, wo es lang geht, was ich machen soll. Das glaube ich. Das glaube ich. Deswegen ist er 40 Tage in die Wüste gegangen, weil ihm das allerwichtigsten war. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste war. Ich hatte mal das Glück, ich habe meine Reise in Sinai geschenkt gekriegt. Und naja, als guter Christ musste ja mal auf Mosesberg gewesen, gepilgert sein. Ne? Und da war ich da oben. Ja, ich mache da jetzt keine Erscheinung. Aber wisst ihr, was mir da wichtig geworden ist? Wüste ist wirklich Wüste. Da wächst nichts. Da piept kein Vogel. Da rauscht kein Wasser. Da ist einfach nichts. Totenstille. Ich war da und ich habe es auf einmal piepen in meinem Ohr gehört. Das hat gepiept. Das war ganz krass. Du hast nichts gehört, aber auch gar nichts. Deine eigenen Schritte hast du gehört. Das ist Wüste. Und ich glaube, Jesus hat sich rausgenommen aus dieser Welt, aus Facebook und Co., aus diesem ganzen Trubel und sagte, ich kann nur da dem Vater wirklich begegnen, wo es mal absolut still ist. Wo mir nicht ständig irgendwo ich den Einflüssen dieser Welt ausgesetzt bin. Und wisst ihr, was der Teufel wirklich hasst? Wenn sich Menschen aufmachen, um wirklich Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht lässt du dir noch 10 Minuten deine Losung, das ist okay. Ne? Aber wenn du sagst, heute, der halbe Tag gehört Gott. Ich gehe mal raus, ich will ihn mal treffen. Ich will ihn mal wieder hören. Sei sicher, der Teufel wird aktiv. Ich glaube nicht, dass Jesus in die Wüste gegangen ist, um den Teufel zu suchen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Teufel ist in die Wüste gegangen, um Jesus zu versuchen. Weil der Teufel hält sich eigentlich nicht in der Wüste auf. Ne? Der ist eher da, wo die Welt lebt. Ne? Also in der Einsamkeit, was soll er da? Ist ja keine Menschenseele, die er verführen könnte. Ne? Wieso sollte er in der Wüste sein? Der Teufel ist in die Wüste gegangen, um Jesus zu versuchen. Wenn der Geist dich treibt, dann kannst du sicher sein, dass der Teufel mit seinen üblen Gesellen aktiv wird. Du brauchst dich nicht wundern. Ich habe das manchmal bei TC erlebt. Wir wollen uns treffen zum Beten. Ne? Gebetsgemeinschaft. Wir haben uns eine Stunde Zeit genommen und genau da klingelt das Telefon. Ich setze an und mein Telefon klingelt. Die hätten 10 Minuten vorher klingeln können, die können auch eine Stunde nachher klingeln. Ne? Auch so zu irren Zeiten, früh um 9 Uhr, klingelt sonst keiner. Aber ich fange an zu beten und es klingelt. Da kannst du, ist das alles nur Zufall? Nö, ist es nicht. Ist es nicht. Oder genau dann, wenn du dich aufmachst und sagst, ich will heute Zeit mit Gott verbringen, streiten sich deine Kinder. Oder das Auto hat einen Plattenreifen. Oder du schaffst es, dich loszueisen von der Welt und dann kommen nur blöde Gedanken die ganze Zeit auf deinen Kopf. Wie so eine Fliege. Und du bist entsetzt. Was, solche Gedanken kann ich noch denken? Ne? Das geht doch gar nicht. Ich bin doch frommer Christ, schon jahrelang mit dem Herrn unterwegs. Und trotzdem kommst du nicht zur Ruhe. Du denkst nur irgendwelchen Schrott. Kennt ihr das? Ich kenne das so gut. Und es dauert Stunden, bis du deine Gedanken zur Ruhe bringst. Manchmal hört man auch frustriert vorher auf. Der Teufel ist real. Und er hasst es, wenn Menschen die Stille suchen und Gott suchen und den Vater suchen und den Sohn suchen. Wisst ihr, wir gehen mal weiter. Ausgerüstet, der Heilige Geist, Stille, Gemeinschaft mit dem Vater. Er sagt, wo es lang geht. Und jetzt wandern wir da so schön hin. Solche Gipfelgrade muss man sich nicht vorstellen, als dass man immer abstürzt. Es gibt viele Strecken, da läuft man gemütlich vor sich hin, macht seine Fotos und guckt sich die Welt an. Es ist wunderschön. Und genau das ist die Gefahr. Man denkt dann immer so, naja, der Reiseführer, so schlimm ist ja nicht. Ne? Geht da alles. Ne? Und man gewöhnt sich an die Höhe. Genau das ist die Gefahr, mir selber passiert. Auf einmal kommst du ins Rutschen und du merkst, ups, weil man auf einmal unaufmerksam wird. Ne? Weil du auf einmal merkst, oh, ich bin ja hier auf einer Höhe. Und auf einmal merkt man, man wird leichtsinnig, man sieht den Weg nicht mehr so genau. Man guckt geradeaus und an der Welt rum und genau das sind die Gefahren, abzustürzen. Und wir kommen jetzt mal. Genau, also wer sich das Bild anguckt, der weiß, was Absturzgefahr ist. Wenn du da oben auf dem Gipfelgrab langturnst, dann weißt du, das ist nicht einfach nur so ein Rumwandern. Da weißt du unter dir der Abgrund. Und wenn du da falsche Schritte machst, dann kann das schon mal schwierig werden. Stopp.
Jetzt habe ich falsch gedrückt.
Genau, jetzt haben wir's. Wir kommen zur ersten Absturzstelle. Wir lesen die mal. Absturzstelle 1, ich bin das, was ich leiste. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich quälte ihn der Hunger. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich hatte mich mal gefragt, ging es hier wirklich um bloßen Hunger? Die klassische Auslegung ist, Jesus wurde hier von seinen körperlichen Bedürfnissen mit denen konfrontiert, versucht. Wir könnten eine gute Predigt über Lust, Gier und Enthaltsamkeit halten. Aber ich frage mich, war das wirklich das Problem von Jesus, einfach nur Hunger zu haben? Ich denke, der Teufel in dieser Geschichte fährt hier einen sehr zentralen Angriff, der über Essen und Trinken hinausging. Er hatte es nämlich auf seine Identität abgesehen. Vielleicht, ich nehme euch mal mit, vielleicht sahen die Gedankenstürme, die Jesus hatte, in etwa so aus. Was? Wer bist du denn? Du willst Gottes Sohn sein? Du wurdest ja groß angekündigt, klar. Engelsgesang, Prophetenwort. Und nun, guck dich doch mal an. Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet. 30 Jahre lang lebst du hier auf dieser Erde und was hast du gemacht? Ha, nix. Bei deinem Vati gesessen und Löffel geschnitzt. Was bringt dir denn dein Titel Sohn Gottes, wenn man nichts Weltveränderndes tut? Jetzt müssen doch endlich mal Taten folgen. Gewartet haben wir doch endlich genug auf dich, oder? Du bist doch nur das, was du tust. Du bist nur das, was du tust. Nun fang doch mal endlich an. Weißt du, kannst du gleich jetzt hier machen. Zeig doch mal deine Göttlichkeit. Beweis es dir doch mal selber, dass du es noch drauf hast. Warum denn weiter Hunger haben? Nimm doch einfach mal so einen Stein, sprich deine Zauberformel drüber. Und dann wird es Brot werden. Du bist doch der Sohn Gottes. Zeig doch mal, was du kannst. Mach doch mal was. Kennst du diese Stimme? Kennst du diese Stimme? Ich kenne die so gut in mir. Du bist nur das, was du leistest. Du bist nur das, deine Identität beruht darin, was du gemacht hast, was du vollbracht hast in deinem Leben. Nur das macht dich wertvoll. Wisst ihr? Ich habe es vielleicht schon mal manchen erzählt, ich war mal auf einem Männerwochenende. Nur Männer, das geht auch. Männer können auch mal ein Wochenende mit sich leben. Das ist eine wunderbare Zeit. Aber eins war schwierig. Der Leiter sagte uns am Anfang, wisst ihr Männer, es gibt zwei Gebote. Du redest hier nicht über deine Gemeindearbeit, weil alles fromme Männer, und du redest hier nicht über deinen Job. Ich kann euch sagen, der erste Abend, wir hatten alle Schweigegelübde, ne? Keiner redete was. Ne? Was soll der Mann auch sagen? Wenn er nicht über seine tolle Leistung reden kann. Ne? Familien, oh, das ist schon leicht Glatteis. Ne? Und Beziehung, oh, hör auf, ne? das ist ja ein schwieriges Thema. Aber was soll der Mann sagen, wenn er nicht über seine Erfolge, über seine Diplome, über seine Geschäftsabschlüsse reden kann oder über seine tollen Werke in der Gemeinde, über seine Titel. Was fällt dir da noch ein zu reden? Ne? Ich weiß noch, wie wir da alle saßen. Wir durften ja nicht reden. Ne? Wir durften reden, ne? Aber nur zwei Themen nicht. Ne? Und hat jeder so seine Stullen gegessen. Nächsten Tag ging das dann schon besser. Ne? Man hatte sich dann mal überlegt, was gibt es denn sonst noch im Leben? Ne? Aber wisst ihr, als ob ein toller Geschäftsabschluss oder ein Titel einen wertvolleren Menschen aus dir machen würde. Das ist so eine Lüge des Teufels, die wir immer wieder glauben. Ich bin besser, wenn ich was Tolles geleistet habe. Es fühlt sich so gut an. Und ich hab was gemacht, das fühlt sich so gut an. Und wisst ihr, diese Lüge, die zieht so oft ein frommes Mäntelchen an. Auch wir Christen, wir können da nicht sagen, ich bin da frei davon. Was? Du hast die letzte Woche keinen zum Herrn geführt? Hey, guck mal draußen, sie gehen alle in die Hölle. Und du sitzt dann hier und hast Fernsehen geguckt. Ja, was bist du denn für ein Christ? Du wirst doch nicht etwa vor dem Herrn mit leeren Händen dastehen. Ne? Das geht doch nicht. Oder, kennt ihr auch, ne? Guck doch mal draußen, was da für eine Not ist. Frag doch nicht immer, was der Herr will. Die Not ist der Ruf. Fang doch endlich mal an. Mach mal was. Du kannst doch nicht Christ sein und nichts machen gegen diese ganze Not. Du musst doch was tun. Wisst ihr, ich glaube, das sind die Worte des Antreibers. Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, das sind Worte des Antreibers, der dich hier antreibt, der dir ein schlechtes Gewissen machen will und der dir immer sagt, du bist nur toll, du bist nur liebenswert, wenn du was geleistet hast, wenn du was gemacht hast. Ne? Aber glaub mir eins, ich glaube das ganz tief, auch wenn du 100 Leute die Woche bekehrt hast und deren geistigen Skalp dir stolz um deinen Gürtel gehängt hast, ne, und dann vor Gott erscheinst, du kannst ihn damit nicht beeindrucken. Weißt du, warum nicht? Weil er hat Milliarden gerettet und du nur 100. Ne? Du wirst ihn nie beeindrucken damit. Du wirst ihn damit nicht beeindrucken. Du wirst dich nicht ein bisschen liebenswerter oder wenigstens liebenswerter machen Gott gegenüber. Wirst du nicht. Was hilft, wenn ich in der Gefahr stehe, abzustürzen? Manchmal hilft nur ein rettendes Seil. An das kannst du dich klammern. Da hilft nichts mehr. Das rettende Seil, das hilft. Wenn die Trittsicherheit schwindet, wenn der Schwindel kommt, brauchst du ein Seil, wo du dich dran klammerst. Jetzt kommen wir zum ersten Sicherungssystem. Was hält? Die Seilsicherung. Da seht ihr das Seil. Ich bin das, was Gott über mich sagt. Ich bin nicht das, was ich tue, sondern ich bin das, was Gott über mich sagt. Und da sagt Jesus, antwortet er dem Teufel, und er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist das Seil. Da kannst du dich dran langhangeln. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wisst ihr, das war so ein, ich kam da mal irgendwie an so eine Phase, da dachte ich so, jetzt ist Schluss, das kannst du Rettungsdienst rufen. Ne? Und dann sah ich, bin ich ein Stück gegangen, und dann sage ich, Mensch, die Leute sind ja voll sozial hier. Die hat ein Seil festmontiert. Und da konnte ich mich immer dran langhangeln und stehe jetzt vor euch. Ne? War dann gar nicht mehr so kompliziert. Wenn du so ein Seil in der Hand hast, was richtig fest verankert hat, ist, ne, da schwindet auf einmal die Angst und du merkst, oh, geht ja ganz einfach diesen Berg da runter. Wisst ihr, ich mache jetzt mal mit euch ein kleines Experiment. Da müsst ihr jetzt mal mitmachen. Ich ziehe jetzt mal das Seil einfach mal so in die Gemeinde hier rein. Und hier, fasst mal an. Oder warte mal, jetzt noch nicht. Ich ziehe es erst mal bis ganz hinter. So, ihr müsst es schon mal hier anfassen. So. Und vielleicht hier drüben auch noch mal. Das kräuche ich mal durch. Jetzt haben wir mal das Seil in doppelter Version. Ne? So, jetzt fassen schon mal ganz viele das Seil an. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist eigentlich der Sinn auch von Gemeinde. Wenn viele nämlich am Wort anfassen, dann stürze ich hier ab. Ich weiß nicht mehr weiter. Aber wenn alle anfassen, ne, dann hält mich das Seil. Und ich stürze da nicht bei 100 Meter runter. Und das ist so die geistliche Wahrheit eigentlich. Ne? Das ist der Sinn von Gemeinde. Warum gehe ich jeden Sonntag hier hin? Ich habe doch wesentlich andere Sachen zu tun, Sonntag früh. Ich könnte mir auch eine Predigt im Radio oder im Internet anhören. Gibt es tolle Sachen. Aber der Sinn, dass wir hier alle zusammen leibhaftig in körperlicher Anwesenheit sind, ne, ist einer der Sinne, dass wenn ich stürze, dann kommt einer und sagt, du, denk mal an das Wort. Wir haben heute prophetische Worte gehört. Das hast du im Radio nicht, wenn du die Predigt hörst. Ne? Das hast du oft nicht. Das ist der Sinn von Gemeinde, von Gemeinschaft. Wenn viele, wenn ihr alle jetzt loslasst und sagt, ach, mit dem Wort müssen wir es nicht mehr so ernst nehmen, machen wir ein bisschen auf Larifari, ne? Ein bisschen Bibel können wir ja da vorne noch liegen haben auf dem Tisch, aber das ist vollkommen egal, was da so genau steht. Müssen wir nicht alle zu ernst nehmen. Ne? Wenn das so ist, bitte nicht loslassen. Ne? Da krache ich nämlich mächtig hin. Wenn ich denke, das hält mich der Zeil, vergiss es. Wenn es alle ganz locker nehmen und nicht fest anfassen, stürze ich ab. Dann hilft das nichts. Aber wenn wir alle fest verankert im Wort sind, in der Bibel, ne? Und wenn wir Gottes Wort hören und weitergeben, dann rettet mich das, dann stürze ich nicht ab. Dann hilft mir das. Ihr könnt das einmal neben euch legen, ihr müsst es nochmal anfassen. Das ist noch nicht Ende. Ne? Da gibt es noch so eine Schlinge und so weiter. Aber das ist mir mal groß geworden. Das ist der Sinn von Gemeinde, dass wir leibhaftig, körperlich anwesend sind. Und das hilft. Das hilft, das hält uns. Das bewahrt dich vom Abstürzen. Weil selbst wenn ich voll da quer bin, ne, und voll verpeilt bin, kommen ein paar und sagen, du, wir halten dich. Ne? Das Wort, pass mal auf. Und das rettet. Das rettet. Vorausgesetzt, die halten alle am Wort fest. Ne? Und sehen es nicht so ganz locker und flexibel. Ne? Genau, das ist die Seilsicherung. Ich möchte mit euch mal einen kleinen Exkurs machen. Die Seilsicherung, ich bin das, was Gott über mich sagt. Was sagt er denn? Wahrheiten, die vor dem Absturz retten. Nur ein paar Wahrheiten. Nur ein paar kleine. Aber die, ach Leute, das ist nicht nur ein Stück Schokolade, das ist eine Praline, sage ich dir. Das ist richtig. Das kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte mal Zephania lesen, eine meiner liebsten Stellen. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Er jubelt, wenn er an euch denkt. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du nicht weißt, was Jubeln ist, kauf dir für 15 Euro eine Karte bei Hertha. Das gibt da Lieblinge. Es gibt da Lieblinge. Ne? Die brauchen kein Torschießen. Die werden oft gerufen, die kommen rein und die Leute krölen ohne Ende. Ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Ne? Wünschte ich mir auch manchmal. Aber weißt du, das ist mir oft gegangen. Der hat noch kein Tor geschossen, gar nichts gemacht. Da fällt ein Name, der kommt aufs Spielfeld, seine Nummer wird angezeigt. Und die Massen, 40.000 krölen und jubeln. Wisst ihr, genau das meint diese Stelle, glaube ich. Da wird der Name, was weiß ich, Carola aufgerufen. Du sitzt mir gerade im Augenblick. Und das himmlische Stadion geht los, ohne dass sie irgendwas gemacht hat. Der Himmel freut sich über dich. Der jubelt und sagt, ja, Mensch. Der jubelt sogar, wenn du ein Tor mal nicht geschossen hast, ne, wenn du daneben gezielt hast. Das ist es. Der Himmel jubelt über dich. Das sind die Wahrheiten. Nicht die Wahrheiten, die dir der Eintreiber geben will. Du musst was tun. Du bist nur gut, wenn du was leistest. Beweis es doch mal, dass du ein Christ bist. Sondern ich bin geliebt, nicht weil ich was getan habe, sondern weil der Vater mich liebt, weil das meine Identität ist. Da kommt mein Wert her, nicht weil ich irgendwas gemacht habe. Und wisst ihr, das befreit ohne Ende. Wenn du das wirklich hier hast, nicht nur hier, ja, Predigt, abgehakt, war tolle Predigt oder nicht tolle, ne? Aber wenn ich es nur abgehakt habe im Kopf, du musst es hier wissen, hier, es muss dein Leben sein, deine Identität. Ich brauche nichts mehr leisten. Ich bin befreit von diesem Leistungsdruck dieser Gesellschaft. Ich bin geliebt. Halleluja. Genau. Wir kommen zur nächsten Absturzstelle. Die zweite. Zwei gibt es noch. 1, 2 und 3. So. Genau. Die nächste Absturzstelle. Ich bin das, was die anderen über mich denken. Ich bin das, was die anderen über mich denken. Das macht meine Identität aus. Das ist so eine Absturzgefahr. Wisst ihr, warum die meisten Menschen im Gebirge abstürzen? Ich habe mich mal damit beschäftigt. Das fand ich hochinteressant. Die meisten Abstürze passieren, weil die Leute meinen, es besser zu wissen. Die denken, ach, der Wanderführer, der spinnt, die Hinweisschilder, die spinnen. warum soll ich so einen großen Bogen laufen? Ich nehme die Abkürzung, ich weiß es besser. Und bevor sie sich versehen, stürzen sie ab. Die Abkürzung, der schnelle Weg. Das ist die meiste Ursache, warum Menschen wirklich lebensgefährlich oder sterben im Gebirge. Und das ist für mich auch so dieses Thema. Ich lese das mal. Ich bin das, was andere über mich denken. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich doch hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Der Teufel macht nämlich hier so weiter. Was? Du willst Gottes Sohn sein? Okay, Wunder gab es keine. Magst heute nicht. Aber wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig mir doch mal wenigstens deine Anhänger. 30 Jahre müsste man ja langsam mal einen kleinen Fanclub zusammengesammelt haben. Tja, ich sehe da nur Wüstenskorpione. Wo sind sie denn? Du willst der König sein? Der Welt? Ja, wo sind denn deine Anhänger? 30 Jahre lang wanderst du schon über diesen Planeten? Keiner kennt dich. Naja, der Zausel Johannes der Täufer, okay, davon mal abgesehen. Aber sonst? Jesus von Nazareth, der Messias, keiner kennt diesen Namen. Wie willst du denn deine Mission erfüllen, wenn dich nicht mal jemand kennt? Aber weißt du, ich habe die geniale Idee. Heute ist gerade Sabbat. Guck mal, die Hütte brechend voll. Und nun meine gute Idee. Du stellst dich da oben aufs Hauptgebäude, aufs Dach und lässt dich einfach mal runterfallen. Gott lässt sich da unten nicht aufschlagen, keine Sorge. Er hat seine Engel. Und du kannst das so wie Spider-Man so mäßig so runtersegeln. Ne? Hey, ich sag dir eins, das ist die Chance heute. Du wirst berühmt, bekannt und du kannst deine göttliche Mission beginnen. Keiner wird dann mehr irgendwo nicht mehr wissen, wer du bist. Alle kennen dich von dem Tag an. Der schnelle Weg. Der ganz, ganz schnelle Weg, wie man kann, der ganz, ganz schnelle Weg, wie man kann bekannt, berühmt und hineinkommen. Das ist die Abschlussstelle Nummer 2. Ich bin das, was andere über mich denken. Ich bin das, was die anderen über mich denken. Ich weiß nicht, wer darüber gefreit ist, wer da sagt, das juckt mich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier ganz weiche Knie kriege. Ich weiß, wie mich hier der Schwindel befällt. Ich kann nicht sagen, das macht mir nichts aus, was die anderen über mich denken. Ich kann das nicht sagen. Kann ich nicht. Was denken die anderen über mich? Wenn die wissen, wer ich wirklich bin, wenn die wissen, mit was für Problemen ich wirklich kämpfe, warum fällt uns Beichten manchmal so schwer? Weil die anderen dann wissen, wer ich bin. Ganz einfach. Ach Gott, im Kämmerlein alles sagen, der weiß eh, was ich mache. Ne? Aber Ohrenbeichte, jemanden vor Augen haben, richtigen Menschen aus Fleisch und Blut, der weiß dann, was ich wirklich für ein Kerl oder für eine Frau bin. Warum bin ich so schnell beleidigt? Warum bin ich so schnell beleidigt, wenn ein anderer mal kritisch sich zu mir äußert? Weil meine Identität dann davon abhängt. Ne? Wenn mich ein anderer belächelt, dann sagt er, du bist nichts wert. Weil meine Identität, wenn ich meine Identität darin mache, wenn ich sage, ich bin das, was andere über mich denken, das ist meine Identität. Und dann belächelt mich jemand. Ja, dann ist meine Identität heute mein Selbstwert im Keller. Aber damit gebe ich den anderen mächtig viel Macht. Ne? Das ist wie zu Kaisers Zeiten, ne? So oder so. Ne? Da hängen meine Gefühle dann immer ab. Wenn sie gut zu mir sind, geht es mir heute gut. Wenn sie schlecht zu mir sind, dann geht es mir heute schlecht. Ne? Wenn ich meine Identität an andere Menschen festmache. Da fallen mir ganz viele Beispiele ein, wie wichtig mir das ist, was die anderen von mir denken. Wisst ihr, es ist leicht, bei Sommer to go mit einer Meute junger Menschen auf die Straße zu gehen und vom Herrn zu erzählen. Missionseinsatz habe ich oft viel gemacht. Ach, das war eine Freude, mit den Leuten zu quatschen auf der Straße. Und kriegst du öfters eine Abfuhr, ist egal. Ne? Du bist in der Gruppe, wunderbar. Aber dann der Montag danach, ne? Da wird es spannend. Da zeigt sich, welche Identität du wirklich hast. Ne? Der Montag danach, wenn du dann 10 Arbeitskollegen alles stramme halten und du sitzt dann da mit deiner Butterstulle in der Frühstückspause und die sagen dann, nu, was hast du denn letzte Woche gemacht? Wo warst du denn im Urlaub? Und dann beißt du nochmal ordentlich in die Stulle nach dem Motto, mit Vollmond darf man ja nicht sprechen und so, ne? Weil dir nichts einfällt. Da kommt es drauf an, was ist meine Identität? Von was hängt das ab? Wisst ihr, wenn sich solche Absturzstellen auftun, dann hilft nicht nur so ein Strick. Dann hilft nämlich nicht nur so ein Strick, weil wenn ich mich richtig festhalte, da kann der mir nämlich ganz einfach auch durch die Hände kleiden. Ne? Verbrenne ich mir mächtig die Hände. Das hilft nicht nur, sondern jetzt kommen wir zu dem nächsten hier. Ich habe hier einen festen Haltegurt. Dann kommt der Haltegurt, der hält. Der hält dich am Berg, der hält 150 Kilo aus. Also so viel habe ich nicht, keine Sorge. Der hält, ne? Da kannst du dich irgendwo an den Haken hängen, der hält, der lässt nicht locker. So ein richtiger Haltegurt. Und wisst ihr, ich will mit euch mal gucken, was das aus Gottes Sicht ist. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Der Haltegurt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wisst ihr, so ein Klettergurt, das ist nicht unbedingt bequem. Das ist nicht bequem, so ein Ding. Das ist wie so ein Korsett. Ne? Das beschränkt dich ein. Das schränkt dich ein, so ein Ding, wenn du das oben hast. Ne? Du kannst schlechter wandern, ne? Und du kommst schlechter vorwärts. Ne? Und dein Bauch kann sich auch nicht so mächtig ausdehnen. Da musst du ein bisschen lockerer machen. Ne? Der engt ein, so ein Gurt. Aber wisst ihr was? Im entscheidenden Moment hält er mich, trägt er mich. Darauf kommt es an. Der trägt mich. Und wisst ihr, ich glaube, in manchen Situationen, da hilft das nicht, dass ich Freunde habe, sondern helfen Prinzipien im Leben, dass ich sage, es steht geschrieben. Und deswegen bin ich gehorsam, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe. Wir sind heute in einer Welt, wo man immer sehr flexibel ist, muss man anpassen, muss man gesellschaftlich sehen und so weiter und so fort. Ne? Wenn du so weitermachst, stürzt du ab, wirst du irgendwann nicht halten, wirst du keinen Halt finden. Du brauchst das. Ein Haltegurt, du brauchst es fast wie so ein Korsett, dem du gehorsam bist und sagst, es steht geschrieben. Ich muss keine Abkürzung machen. Ich kann warten, bis Gott eingreift. Ich muss keinen schnellen Weg gehen. Ich muss nicht ganz schnell eine Nothochzeit einleiten, auch wenn der Partner nicht unbedingt christlich ist. Ich muss es nicht machen, ich kann warten. Auch wenn es vielleicht im ersten Sinne Nachteile hat und sich wie ein Korsett anfühlt und alle anderen denken, ey, warum rennst denn du mit so einem Ding rum? Ne? Ist ein bisschen unbequem. Ne? Aber es hält. In der entscheidenden Situation hält es. Und wird dich aus der Gefahrenzone bringen. Die letzte. Absturzstelle 3. Ich bin das, was ich besitze. Der Teufel lässt ihn immer noch nicht in Ruhe. Er holt den letzten Joker raus. Das hört sich vielleicht so an. Schau mal, Jesus. Du bist nicht bekannt. Du bist auch nicht berühmt. Aber das Schlimmste ist, dazu bist du noch bettelarm. Du bist einfach bettelarm. Hast ja noch nicht mal das Geld, um dir Brot zu kaufen. Sie werden dich später mal König der Bettler und Sünder nennen. Reich sein ist doch eigentlich keine Sünde, oder? Wenn du viel besitzen würdest, was könntest du alles Gutes für Gottes Reich machen? Alle Hungernden könntest du sättigen. Oder guck dir den Tempel an, neue Renovierung wäre auch mal nötig. Außerdem, was bist du schon für ein König ohne Statussymbole? Ne? Ein König braucht doch eine goldene Kutsche oder ein schöner Palast. Da sehen sie wenigstens, du hast es drauf. Du kannst das. Du hast sowas gebracht. Du bist ein richtiger König halt, ne? Du bist wertvoll. Weißt du, Jesus, mit ein paar Tricks könnte ich dir alles besorgen. Allerdings, die Zeiten werden sich ändern. Du wirst dann keine Zeit mehr haben, in der Wüste zu sitzen und zu deinem Vater zu beten. Die Kutsche muss ja immerhin geputzt werden am Schabbat, wenn da ein Vogel drauf gemacht hat und so. Ne? Da kann man dann nicht einfach mal Schabbat feiern und so. Ne? Muss sich ja um seine Habseligkeiten kümmern. Hat alles halt seinen Preis. Aber stell dir mal die anderen vor, wenn du mit deiner Kutsche eingeritten kommst, dann bist du der King, ey. Vielleicht war es so ähnlich, ich weiß es nicht. Der Teufel nimmt ihn auf den Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Frontalangriff auf Jesus, seine Identität. Ich bin das, was ich besitze. Das ist die Lüge Nummer 3. Du bist was, wenn du besitzt. Und wer nichts hat, ist nichts. Ganz einfache Logik. Aber eine ganz einfache Lüge. Eine ganz einfache Lüge. Das ist schon so, ne? Wenn du ein dickes Auto hast, ja, ein einfacher Hobel wird das auch machen, ne? Man kommt weg. Aber wenn du so mit so einem dicken Auto einkommst in deine Straße, ne? Da gucken die Leute in der Gardine, boah, der scheint es drauf zu haben, ne? Der hat ein dickes Auto, der kann sich das leisten. Der ist erfolgreich, der hat's. Ne? Das fängt an, ne? Ich sag mal, ich bin, Leute, Veränderung beginnt mit Opposition. Ich bin einer der Letzten. Ausgestorbene Rasse. Ein Tastenhandy, ne? So sieht's noch aus, Leute. Früher hatten sie solche Handys, ne? Ich bin, Leute machen, unsere Jugendlichen, ne? Die machen sich immer lustig über Tastenhandys. Das fängt an beim tollen Touch-Handy, ne? Da kannst du nicht mit einem Tastenhandy rumrennen mehr, ne? Das ist ja nur, Veränderung beginnt mit Opposition, ihr wisst ja, ne? Irgendwann rennt ihr alle wieder so rum. Genau. Das fängt an beim tollen Touch-Handy in der Schule und endet bei der tollen Villa oder was auch immer. Nach oben sind die Grenzen ja nie, nach oben geht es immer weiter. Ne? Und es ist sicherlich keine Sünde. Besitz, Wohlstand, Luxus ist keine Sünde. Sünde wird es nur dann, wenn ich anfange, das anzubeten. Und dann sagst du natürlich, naja, hör mal, ich knie mir ja wohl nicht vor mein Auto hin und mache da einen kleinen Gottesdienst und bete das an. Ne? Oder wer hat denn schon das Vaterunser zu seinem Handy gebetet? Ne? Aber macht man ja nicht. Ich habe mal ganz herrliche Definition von Anbetung gehört. Da sagte einer, Anbetung ist das, woran du alle 3 bis 10 Minuten denkst. Das ist Anbetung. Das hat nichts mit Musik zu tun. Kann auch eine Art sein von Anbetung. Aber Anbetung, das betest du an was du alle 3 bis 10 Minuten denkst. Wenn du jetzt denkst, ich müsste mal eigentlich gucken, was in meinem Handy WhatsApp sagt gerade oder so, wer da gerade im Netz ist, dann betest du an. Ne? Anbetung ist das, was du alle 3 bis 10 Minuten denkst. Das ist Anbetung. Kurze Definition. Kann man sich merken. Ganz einfach. Da bete ich wahrscheinlich mehr an. An was denke ich alle 3 bis 10 Minuten? Und Sünde ist es dann, wenn ich meine, dass das mein Leben wertvoller macht. Wenn ich ohne nicht mehr kann. Wenn ich denke, ich brauche das jetzt unbedingt. Wenn ich denke, ich bin was Besseres, Exklusiveres, wenn ich das und das besitze. Kann man auch mit Titeln sehen oder mit Diplome oder was auch immer. Aber hier hilft die Realität des Wortes Gottes. Da heißt es, ich bin nackig auf die Welt gekommen und ich werde genauso auch wieder gehen. Und ich glaube, Gott, kannst du nicht imponieren mit einem chrom bestückten Auto. Gott kann man da nicht imponieren. Der steht auf andere Dinge. Wisst ihr, wenn ich hier ins Rutschen komme, da hilft das nicht, wenn ich diesen Gurt hier einfach so umhab. Ne? Da hilft es nicht, wenn ich der Gurt, da kann ich mich festhalten und dann am Seil und rutsche trotzdem ab. Jetzt müsst ihr nochmal alle hier zum Zuge kommen. Wisst ihr, manchmal, mir ist es mal so gegangen auf einer Wanderung, da bin ich nämlich mal, wieder Hans Kuck in die Luft, schön Fotos gemacht und der Weg sah nicht so schwierig aus. Was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht auf den Boden geguckt. Da war nämlich total matschig und Schnee und dann bin ich fast darunter gesegelt. Und wisst ihr, in solchen Situationen hilft manchmal nur noch eins, und zwar, kannst du es mal halten? Danke. Da hilft nur eins in den schwierigen Situationen. Es gibt an diesem Gurt einen wunderbaren Haken, dass du dich da einhakst. Das geht innerhalb, wenn du merkst, du rutschst, eingehakt. So am Seil, das geht noch ganz schnell. Da musst du nicht dran rumschrauben an dem Ding oder irgendeine wissenschaftliche Anleitung erst vorher lesen. Das geht ganz, ganz fix. Zack, zack, eingehakt und das hält. So, guck mal. Das hält. Ne? Das hält wunderbar. Das ist eine wunderbare Sache, so ein Haken. Wenn du merkst, du rutschst, zack, rein und das hält. Und dieser Gurt ist so eine wunderbare Geschichte. Der hat sogar gleich zwei davon. Ne? Wenn du merkst, boah, ich brauche sogar zwei, ne? Also manch einer ist vielleicht ein bisschen schwerer, ne? Hakst du dich mit beiden, wenn du Angst hast, der eine könnte erreisen, dann hast du beide. Danke.
Der Haken an der Sache, im positiven Sinne, der Haken an der Sache. Wir wollen mal gucken, was dieser Haltehaken ist. Der Haltehaken, meine Identität entsteht, wenn ich Jesus anbete und ihm diene. Da entsteht meine Identität. Nicht, was ich besitze, was ich toll vorzuweisen habe, sondern meine Identität entsteht, wenn ich Jesus anbete und ihm diene. Da sagt Jesus, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ein Tipp, wie du echt eine Persönlichkeit werden kannst. Nicht, indem du Firmeninhaber wirst, sondern indem du Anbeter wirst. Und wisst ihr, ähnlich wie der Haltehaken, ne? Das finde ich so herrlich bei unserem Jesus. Die wichtigen Dinge, die hat er ganz einfach gemacht. Ohne wissenschaftliche Anleitung. Die wichtigen Dinge, die hat er ganz einfach gemacht. Du musst nur deinen Mund aufmachen. Lobe den Herrn, meine Seele. Bumm. Und der Haken ist drin. Brauchst du nur Mund aufmachen. Musst du weder Musikinstrument singen können, noch irgendwas. Nur den Mund aufmachen und die Luft durch deine Stimmbänder sausen lassen und schon geht's los. Das geht ganz einfach. Der Haltehaken, das letzte Rettungsseil. Wenn nichts mehr geht, so entsteht Identität. Identität, Jesus anbeten, vielleicht auch im Sinne alle 3 Minuten, ne? Alle 3 Minuten an ihn denken. Ich habe das mal angefangen, da sagte einer, die alten Mönche, die hatten eine Sache, die hatten das Stundengebet. Alle 3 Stunden sind die beten gegangen. Kurz. Nicht immer stundenlang, sondern 10 Minuten haben sich alle 3 Stunden mit Jesus beschäftigt, im Psalm gelesen. Kurz mit ihm beschäftigt. Das hat mich damals so beeindruckt, dass ich angefangen habe, gesagt, das will ich mal üben. Oft vergesse ich das noch. Ah, ist ja schon um 12. Ich wollte ja eigentlich meine 10 Minuten haben. Ne? Wir haben auch manchmal unsere 10 Minuten, dass wir aus dem Häuschen sind, ne? Und ausrasten und das Schreien kriegen. Also sagen wir, oh, kriegt er eh noch seine 10 Minuten. Ne? Das ist hier nicht gemeint. Vielleicht kriegst du diese 10 Minuten weniger, wenn du 10 Minuten mit dem Herrn hast. Ne? Die 10 Minuten mit dem Herrn. Das Stundengebet. Alle 3 Stunden 10 Minuten mit dem Herrn. Anbeten. Ob was alle 3 Minuten irgendwann schafft, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, ich glaube, so entsteht echte Identität. Echte Identität. Nicht eine Identität, was andere über dich sagen, was du denkst, wie man entsteht, sondern so entsteht Identität, weil Gott dich prägen kann. Weil Gott aus dir was macht. Nicht die anderen, sondern Gott macht was aus dir. Ihm dienen. Du sollst Gott allein dienen, steht da. Dienen. Ach, wisst ihr, mich nervt das manchmal. Manchmal teilen wir Christen immer an, ich bin ja nur ehrenamtlich. Boah, das machen die Vollzeitlichen. Und ich glaube, aus Gottes Sicht gibt es nicht Ehrenamtliche und Vollzeitliche. Wenn du Christ geworden bist, von dem Tag an bist du vollzeitlich. Manch einer geht dann noch ein paar Stunden und verdient sein Geld nebenbei. Brötchen und so was. Aber es gibt keine Ehrenamtlichen. Ich mache mal 3 Stunden in der Woche für den Herrn und dann lebe ich mein Leben weiter. Gott kennt das nicht. Die Bibel kennt sowas nicht. Es gibt bei Gott in seinem Reich nur Vollzeitliche. Vollzeitchrist. Ich diene Jesus den ganzen Tag. Ob ich aufstehe, auf Arbeit gehe, ob ich schlafe, ob ich hier sitze, ich bin immer für ihn da. Aber das ist auch das Gute, weil wenn ich ihm diene, dann hat er eine Chance, mich zu prägen. So prägt er mich, so verändert er mich. Und so wäre ich der, den er sich irgendwann mal vorgestellt hat, wo er mich ins Leben gerufen hat. Welche Identität trägst du? Herrliches Bild, ne? Jesus lebt, rettet, befreit. Manche kennen ihn. Peter
heißt er, der Kofferträger.
Jesus lebt, rettet, befreit. Welche Identität trägst du? Wisst ihr, ich habe jede Menge Bücher gelesen, Reisebücher im Internet gesurft, über so diesen einen Wanderpfad. Und irgendwann saß ich da und dachte so, jetzt reicht's mir. Bücher zusammengeklappt, Internet ausgeschaltet und gesagt, da will ich jetzt hoch. Ich will es live erleben. Und wisst ihr, meine Predigt heute, die ging eigentlich darum, dass du irgendwann dastehst und sagst, ich habe es jetzt genug gehört. Ich habe es genug gehört. Ich will mich aufmachen. Ich will diesen Wanderpfad gehen. Ich will es erleben. Ich will dahin. Ich will das mit Jesus erleben und ich will vor allem nicht abstürzen. Ich will, dass er meine Identität wirklich prägt und dass ich nicht immer irgendjemanden haben muss, der mir sagt, wie toll ich bin, sondern dass ich von ihm das weiß, wie toll ich bin. Wisst ihr, das ist echte Freiheit. Ich glaube, das höchste Gut ist, absolut frei zu sein. Und das ist echte Freiheit. Echte Freiheit, weil ich verankert bin. Ich bin verankert in Jesus. Ich bin nicht mehr abhängig von irgendjemandem. Ich bin nicht mehr abhängig, wie die Aktien steigen oder fallen. Ich bin nicht mehr abhängig, ob es meinem Auto gut oder schlecht geht. Ich bin nur noch abhängig von ihm. Das ist absolute Freiheit. Weil ich weiß, das ist das einzig Stabile auf unserer Welt. Weil ich weiß, der meint es gut mit mir. Weil ich weiß, der ist stabil. Egal, wie der Aktienkurs fällt oder steigt. Weil ich weiß, der hält zu mir. Egal, wie die anderen mich heute finden, doof oder gut. Das hält dauerhaft. Das ist Freiheit, die bietet dir Jesus an. Wanderst du mit?